Herzlich willkommen zur Plattform hier bei Radio Free FM. Am Mikrofon ist für euch die nächste Stunde Fabiano Nitsch und die heutige Ausgabe der Plattform ist mir ein besonderes Anliegen, denn es gibt nur wenige Filmemacher aus Ulm und noch weniger, die wirklich in Spielfilmlänge drehen. Am Samstag hat im Xinedom in Ulm ein Film der besonderen Art Premiere. Er heißt Nagira und soll eine Hommage an die Monsterfilme der 70er Jahre sein. Aus heutiger Sicht meist richtiger Trash. Deswegen ist heute bei mir zu Gast der Ulmer Tausendesser Florian Schröder. Hallo Führer, grüß dich.
Hallo.
Du warst bei Nagira Regisseur, Drehbuch, Autor, Schauspieler und Produzent. Reicht es?
Ja, mir ja.
Dir ja.
Ja, es war aus der Not heraus letzten Endes. Hat sonst keiner gemacht.
Okay. Nagira, der Film, hat wie gesagt am 14. Premiere. Du machst ja noch einige andere Sachen hier in Ulm, bist kein ganz Unbekannter, was stellst du denn sonst noch so an hier?
Ja, Musik ist es, was ich viel mache und im Designbereich.
Im Designbereich.
Das sind so die Eckpfeiler, in denen ich tätig bin, ja.
Ich habe auch schon gesehen, es gibt ja auch noch eine Aftershow-Party dann nach
genau,
der Premiere.
Genau, es gibt eine Aftershow-Party mit DJ Kamikaze aus Shanghai und Cool Kid Yui.
Auch kein Unbekannter bei Free FM.
Genau. Und es ist auf jeden Fall die Aftershow-Party, dazu ist jeder eingeladen, der kommen mag. Vorher kommt der Film dann im Kino. Allerdings sind die Karten schon seit einer Woche, ich glaube zwei Wochen mittlerweile schon ausverkauft. Es gibt wahrscheinlich noch eine geringe Abendkasse, aber es ist zu bis auf den letzten Platz.
Na, dann schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Du hast uns heute interessante Filmmusik mitgebracht.
Ja, es ist. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die mit Film zu tun haben und auch radiotauglich sind. Die Künstlerin ist Kaichi Meiko und ist von Lady Snowblood 2, wer es kennt.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Was kam auf unseren Planeten?
Wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein hochaggressives Krustentier von geschätzten 30 Metern Höhe unsere Stadt angegriffen hat, würden Sie mir das glauben?
Unglaublich. Sensationell. Nagira. Ein gigantisches Monster greift an und vernichtet eine moderne Großstadt.
Eröffnen Sie das Feuer!
Unbesiegbar. Gnadenlos. Auch hochmoderne Technik kann den Koloss nicht stoppen.
Feindliche Treffer registriert. Kraftfeld inaktiv.
Wer wird siegen?
Hier ist was im Busch. Und zwar was gewaltig Großes.
Die Menschheit oder Nagira. Lauf um dein Leben.
Chromosomenaberration rund um die Unveränderlichkeit von Nukleinbasen.
Um was?
Ja, genau um das.
Gott sei seiner Seele gnädig.
Der Horrorschocker des Jahres.
Draufgeschissen.
Nagira. Demnächst im Kino.
Ja, demnächst im Kino, Nagira. Demnächst ist der 14., also am Samstag. Bei mir hier zu Gast in der Plattform ist Florian Schröder. Er ist nicht nur der Produzent und Regisseur, sondern auch Drehbuchautor sowie Schauspieler, hat er mir vorhin schon verraten. Du hast einen Haufen für den Film gemacht. Ist ja auch wirklich so dein Baby, oder?
Ja, das kann man so schon sagen, auf jeden Fall. Also das, ich wollte es so machen. Ich wollte so einen Film machen, speziell einfach so einen Film, der in diesem typisch Deutsch-Film-Kontext einfach so gar nicht hätte jemals gemacht werden können. Also weder finanziert noch sonst wie. Also so ein Film funktioniert nur so, wenn du mit Guerilla-Arbeit letzten Endes rangehst.
Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, so einen Film zu drehen? Ich meine, das Thema 70, also im Stile der 70er Jahre einen Monster-Movie zu drehen, man denkt ja eher so an diese Godzilla-Filme oder sowas. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, die Idee war letzten Endes halt, wie gesagt, diese, dass es von vornherein klar war, dass so ein Film, ja, der wird halt nicht, sowas wird nicht finanziert, sowas wird, das will niemand wissen, das ist so dieses Nerd-Ding, ja. Das ist für so ein kleines Klientel sehr interessant und für den Rest ist es halt einfach so Blödsinn. So würde ich das sagen, ja. Und ich hatte 3 Drehbücher. Die anderen waren alle noch nicht wirklich machbar letzten Endes. Und ja, und ich dachte einfach so, da ich es ja letzten Endes auch selber zahlen muss, dann machen wir einfach das, was so hätte nicht realisiert werden können.
Ja. Ja, ich denke mal ein bisschen aufs Geld können wir später noch zu sprechen.
Das ist halt ein großes Thema natürlich.
Genau.
Bei gerade speziell bei Filmen ist Geld das Thema Nummer 1 letzten Endes.
Ja. Aber wie bist du denn selbst überhaupt irgendwie zu dem Thema Filme gekommen? Ich meine, du machst sonst auch eher Grafikarbeiten, beziehungsweise bist du als Musiker unterwegs?
Ja, so die Grafik- und Musiksache letzten Endes spricht ja für sich, dass es Grafik und Musik ist Film. Und so, es gibt dann halt, ich würde sagen, das Medium Film ist der nächste Schritt.
Okay.
Um sich auszudrücken. Ja, es gibt dann den Ton, es gibt die Musik, es gibt ein Design, aber halt das ultimative Mittel, um sich künstlerisch auszudrücken, ist meiner Meinung nach der Film.
Und das ist jetzt dein erster Film, nämlich Nagira?
Ja, mit ein paar Kurzfilmen
hatte ich vor. Ja. Okay. Gibt es denn da vielleicht noch einen vorher zu sehen oder sowas?
Im Xenedom? Nein. Ja. Also wir haben jetzt 80 Minuten für Nagira, das ist Spielfilmlänge. Die machen wir und gleich anschließend startet dann die Afterparty.
Okay, ja, beginnt ja auch um 22.30 Uhr.
22.30 Uhr soll der Film starten. Okay. Für alle, die Karten reserviert haben, die also auf der Gästeliste stehen, sollen auf jeden Fall bis 22.15 Uhr ihre Karten holen. Es werden mit Sicherheit welche das vergessen und daraus resultiert die Abendkasse.
Ah, daraus, okay. Gut. Ja, Nagira, wir haben jetzt gerade den Trailer sozusagen gehört. Den gibt's ja auch zum Angucken im Internet. Um was geht's denn ganz grob? Ich meine, kann man mit einem 70er Jahre Monster-Movie eine große Geschichte drum stricken?
Ich habe es versucht. Also ich habe auf jeden Fall versucht, diesen Film inhaltlich zu füllen. Also nicht zu sagen, okay, wir machen, die Japaner sind hart. Also wenn man sich einen japanischen Monsterfilm anguckt, dann gibt es da teilweise 15 Minuten Kampfsequenzen, wo diese Man in a Suit in einer Pub stark gegeneinander kämpfen und es ist halt für, sag ich mal, für europäische Wahrnehmungsverhältnisse ein Fiasko, glaube ich, kann man so sagen. Wenn man es sich anguckt, denkt man so, hey, mach voran, genau, ja. Und ich habe halt versucht, diese Sache, also diesen eigentlich in Europa oder in Deutschland kaum präsenten Kontext Monsterfilm zu nehmen und zu sagen, okay, ich verschmelze das mit einem Genre, das ist in Deutschland praktisch mit dem Top-Genre Deutschlands, mit dem Krimi.
Okay.
Ja, wo ich dann halt zwei Ermittler habe. Und dann driftet die Sache langsam ab in diesen Monsterfilm.
Diesen Monsterfilm, ja. Was für ein Monster ist es denn?
Ein außerirdisches mutiertes Monster. Ja, also man sollte vielleicht nicht zu viel verraten. Es ist wirklich, wirklich schon Teil der Handlung, fast schon.
Also darauf hoffen, dass man noch Karten an der Abendkasse kriegt.
Also ich bin da absolut sicher, wenn jemand versucht, um 22.15 Uhr am Kino 4 ist, im Xenedom, da wird mit Sicherheit irgendwas machbar sein.
Okay. Der Film selber wirklich unter sehr, sehr begrenzten Bedingungen gedreht, so wie ich das gelesen habe.
3.400 Euro gilt gerade beim Filmemachen nicht mal als begrenzt. Es ist eigentlich eher nicht da. Also
das
es ist eigentlich nichts.
Reicht vielleicht bei anderen Filmen nicht mal für Scattering oder so.
Nein, also da wirklich nein.
Ja.
Es ist halt 3.400 Euro, das klingt halt für jemand, der sag ich mal, Taschengeld bekommt, der sagt, oh, 3.400 Euro, ja, das ist ja schon viel Geld. Ja. Aber das ist es wirklich nicht. Wenn du, die Schauspieler wurden bezahlt, also es hat jeder Geld gekriegt. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin der Nutznießer von euch allen und ihr müsst es alles für umsonst machen. Es war kalkuliert, es gab wenig, es gab Geld. Aber halt wirklich nur so ganz wenig. Und okay. Daraus resultiert diese Summe.
Diese Summe. Auch nochmal ein bisschen zurück zum Film selber. Gab es für dich da irgendwie so ein großes Vorbild? Du hast jetzt schon mehrfach von japanischen Monster-Movies gesprochen, weil du gesagt hast, okay, da hatte ich so eine zündende Idee, darauf will ich irgendwie meinen eigenen Film aufbauen.
Nö, also ich muss da echt sagen, so ich bin eigentlich nicht wirklich ein richtiger Fan von diesen japanischen Filmen. Ich finde die cool, ich finde die interessant, weil es halt wie gesagt immer eine Sache ist, die man so ich habe natürlich den deutschen Film vor Augen, ja, und dieser japanische Monsterfilm oder dieses Genre an sich ist halt so durch für uns, also für die Japaner nicht, die nehmen das wirklich für bare Münze. Und ich fand es einfach interessant vom Design her, teilweise von den Ideen, aber einen Monsterfilm, so ein Godzilla und die Urwelt, also ich habe alle gesehen.
Ja. Okay, das wäre mal die nächste Frage
Godzilla
gewesen.
Godzilla und die Urweltraupen und Frankensteins Monster mit dem Schreckengesicht, das sind alles sehr coole Ideen. Aber die Japaner, wie gesagt, die legen da einen anderen Wert auf die Dramaturgie. Und es wird dann sehr schnell auch langweilig, meine ich. Also finde ich teilweise. Da will ich sehen, okay, jetzt entweder so muss mich die Handlung catchen oder das, was ich sehe. Und halt so ein Monster, egal, ob es mit 250 Millionen Euro umgesetzt ist oder mit 300 für ein Kostüm, das sehe ich. Und nach einer Minute denke ich so, okay, und jetzt das Nächste. Also okay. Als Zuschauer verlange ich immer mehr, ja. Und da muss man dann halt, glaube ich, wenn man eh kein Geld hat, Wert auf die Handlung legen.
Auf jeden Fall. Jo, ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon wieder beinahe 8 Minuten gesprochen.
Doch auch.
Schafft man schnell bei einem coolen Thema. Spielen wir nochmal einen Track, was hast du denn für uns?
Ich habe dabei wieder eine Sache, die ich so hoffe, nicht jeder kennt. Also Oliver Onions, bekannt von den Bud Spencer und Terence Hill Filmen, haben mal für einen deutschen Film tatsächlich die Titelmusik gemacht. Und zwar für einen Mike Krüger und Thomas Gottschalk Film Die Einsteiger von 82. Kennt kein Mensch.
Hören wir mal rein.
Ja, viel Spaß.
Radio Free FM, 102.6% Music.
So, coole Soundtracks hier auf Radio Free FM. Passend zum Thema, nämlich Nagira, der Film. Der Film hat jetzt bald Premiere. Seit wann sitzt du eigentlich an dem Projekt schon dran?
Also wir haben angefangen zu drehen im August letzten Jahres. Und inklusive der Postproduktion, sprich dem Ton, dem Schnitt und allem drumherum, was man sonst so braucht, haben wir ein Jahr daran rumgearbeitet. Also nicht nur ein Jahr nonstop an dem Film, aber so lange hat's gedauert. Ich habe ja auch einen Job nebenbei noch. Und also ein Jahr hat's gedauert, bis der Film so spruchreif war.
Vor allem, wenn du sagst, die meisten Leute, ja, wie groß war das Team eigentlich aus?
Das Team war eins.
Das Team war eins?
Ja, plus ein Kameramann, der Bernhard Zeit, der war mein Kameramann, der war ich immer so my right-hand man.
Okay.
Dann, also würde ich sagen, das Team war zwei, aber zwei, ja.
Zwei plus die Schauspieler.
Genau, plus die Schauspieler und sonst niemand.
Okay. Und ihr habt dann auch sämtliche Effekte und so weiter.
Ja.
Du hast das alles.
Ja, also das Monster ist im Stop-and-Motion-Verfahren gemacht. Also wer es nicht weiß, es ist so ein, wenn man eine Puppe hat und man bewegt die, macht ein Foto, bewegen Foto. Das lässt man dann hintereinander ablaufen. Es ist das Stop-and-Motion-Verfahren, bekannt wahrscheinlich so aus King Kong und Die weiße Frau oder Ray Harryhausen-Filme der 50er.
Inzwischen kennt man es ja nur noch von süßen kleinen Knetviechern.
Genau, die früher das DDR-Sandmännchen ist auch so gemacht.
Genau. Okay.
Und das war einfach auch eine Hommage. Also ich hatte tatsächlich schon Entwürfe auf 3D-Gitter, aber es sah einfach echt super schlecht aus. Einfach, das passt nicht. Um am Computer was zu animieren, brauche ich Fachleute und auch ein Team. Das macht nicht einer mit einem Programm, das machen mehrere Leute. Und natürlich, die muss man bezahlen, folglich ist es gleich teuer.
Ja. Was war jetzt so wirklich das Arbeitsaufwendigste daran? Waren es eher so die Drehs draußen oder war es so
Nein, also die Schauspieler waren alle immer gut vorbereitet. Ja, wir sind gekommen, wir haben gedreht, fertig. Das war alles so weit geplant, dass es wirklich ein guter Dreh ist, meiner Meinung nach immer so geplant, dass es letzten Endes Male nach Zahlen wird. Und wenn dann was in die Hose geht, dann darf man halt, muss man die Nerven bewahren halt und das Problem lösen. Also nicht, ja, also ich glaube halt so, der Regisseur letzten Endes muss immer das stärkste Glied in der Kette sein. Weil wenn der die Nerven verliert, ja, was sollen dann die anderen machen?
Ja? Dann geht alles daneben.
Genau, dann geht alles daneben eben. Und ja, also das Schlimmste, das aufwendigste, Nervenaufwendigste, das war tatsächlich dieses Monster. Mhm. Ja, das ist also das erstmal so zu designen, dass es nicht aussieht wie eine Echse. Ja, das ist halt auch super schwer. Wenn du ein Monster machst, das aussieht wie eine Echse, sagen alle, ah, guck dir den an und so. Jetzt macht ein Godzilla-Fanfilm. Ja, also schon so ein innovatives Ding. Und ich hatte einfach so im Hinterkopf, dass es aus organischem Material gemacht werden muss.
Man sieht es, glaube ich, auch so ein bisschen im Trailer. Das ja, ist ja wirklich. Ja.
Ist auf jeden Fall ein Piranha, eine Schlange, ein Krebs und Modelliermasse. Daraus funktioniert es, weil die Oberfläche von einer Krebsschale und von dem Fisch, die kriege ich nicht hin als Modelleur. Da tue ich mir schwer. Und habe dann wirklich so diese ganzen Komponenten zusammengekauft über eBay und alles drumherum. Und du hast dann halt nicht die Möglichkeit, das kleiner oder größer zu machen. Das ist da. Baue das zusammen. Und hoffe. Also ich war im China-Laden, habe ich diese Krebsdinger gekauft und da gibt es so Krebse klein gehackt. Und das ist schon ein ordentlicher Packen, so 2 Kilo. Also kannst du alleine nicht essen. Und ich war da drin und sage, ja, ich brauche Krebs. Und die Frau so lacht, gibt mir die Krebse. Und da waren die Teile aber nicht drin, die ich brauche. War am nächsten Tag wieder, ja, ist Krebs, ja. Mm-hmm. Und das ging dann 4-mal. Und als ich beim 5. Mal reingelaufen bin, die Frau so, Krebs? Krebse kaufen? So, ja, okay, brauche ich, ja, Krebse. Und die hat echt gedacht, ich bin ein krass Fan von Krebsen.
Aber im Endeffekt und, hast du dann deine Teile zusammenbekommen?
Ja, genau. Zum Schluss wurde es dann gebaut mit Draht, alles so konstruiert, dass es bewegbar ist. Und Problem war natürlich halt, dass diese organischen Komponenten auf jeden Fall halt nicht harmonisieren mit Heißkleber, Sekundenkleber. Das war unglaublich brüchig und so stressig. Und wenn du dann deine 150 Bilder, was in zeitgerechnet circa 2 Stunden sind, hast, dann bricht das Ding auseinander und du kannst alles wegschmeißen. Und das ist halt so diese Frickelaufgabe gewesen, wo echt ganz, ganz übel für die Nerven ist. Ich würde es keinem empfehlen, es noch so zu machen.
Wie viele Fotos habt ihr denn insgesamt davon gemacht?
Es sind 7000.
Oh ja, okay. Also 7000
Einzelbilder. Und das eigentlich Fiese ist ja, dass du dann 7000 Einzelbilder so in 6 Wochen hast, in so einer Kammer drin, wo das Licht genau ausgerichtet ist und du denkst so, ja, ich hab's gerissen und so, 7000 Einzelbilder. Und wenn du den Film anguckst, dann ist es so nach 3 Minuten vorbei. Und denkst du, so, okay,
was war's für ein Aufwand, ja, für ja, dieses Ergebnis?
So, das ist alles schon unfair letzten Endes. Und auch dieser Roboter, so ein Kampfroboter von der Armee, der ist, also da dachten wirklich welche, das ist ein Spielzeugroboter, den ich so gekauft habe im Laden. Und nein, der ist wirklich so auch designt und gemacht. Und ja, und das sind halt so die Sachen, die man dann wirklich 3 Minuten filmen, bam, vorbei und denkst, okay, und daran bin ich jetzt einen Monat gesessen und fast verzweifelt. Das ist halt unfair.
Ja, ich denke, aber...
Aber so ist Filme machen. Das ist nicht, ist kein faires Geschäft.
Aber das Ergebnis, denke ich, hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder?
Also ich bin zufrieden. Wie gesagt, die Sache ist halt, von vornherein war die Herangehensweise zu sagen, ich kenne viele junge Regisseure und da ist mir aufgefallen irgendwann mal so, dass die alle immer jammern und immer schimpfen und sagen, oh, wir kriegen kein Geld, wir können das nicht machen und immer alles auf das Geld geschoben haben. Und wenn es dann dran ging, ein Projekt zu machen, dann haben die immer angefangen mit, ja, ich brauche einen Assistent und ich brauche den und ich brauche jemand, der das macht und so. Und ich dachte einfach so, hey, mein Gott, dann jammert halt mal nicht so viel rum, sondern macht's halt selber. Und wenn ihr das die Power nicht habt, um zu sagen, ja, wir machen es selber, wir machen es dann auch selber, ja, dann habt ihr das halt auch nicht verdient, einen Film zu machen. Und klar, dieser Nagira-Film, das ist kein High-End-Film, das muss man klar sagen, das geht gar nicht. Also das wäre Zauberei, wenn man Kino richtig kinofähigen Film rausholt. Aber das ist 80 Minuten, den kann man angucken. Also das ist wirklich nicht so, dass man denkt, oh Gott, wie ich meine, jeder, der weiß, ein bisschen so verhältnismäßig Geld, da gibt es Filme, die kann man gar nicht angucken. Also ich bin zufrieden, ich bin damit sehr zufrieden und hoffe, die Leute sind es auch.
Ja, die Leute, die meisten Leute werden wahrscheinlich aus dem Umkreis aus Ulm kommen. Ich schätze nicht, dass jetzt extra Leute aus Berlin anreisen, oder?
Aus München haben sich welche von der Filmwerkstatt kommen, welche aus Frankfurt kommen. Also das Ding war so, dass es doch so ein kleines Klientel gibt von Leuten, die auf dieses Genre echt abfahren. Das dachte ich nicht. Ich dachte so, ja, ich mache jetzt mal wieder was ganz Revolutionäres und mache einen Monsterfilm. So, hier habt ihr, ja. Und es gibt Leute, es war auch so, dass der Trailer im Netz war und nach 3 Wochen mich 2 Print-Magazine aus Los Angeles angeschrieben haben und ein Interview machen wollten.
Okay.
War krass, so 3 deutsche Blogs sind mittlerweile irgendwie, haben da drüber geschrieben. So das deutsche Fantasy-Magazin, irgendwie heißt Virus. Ich kannte das Magazin gar nicht. Ja. Aber die fanden das cool und ich finde es natürlich auch gut, wenn man sagt, ja, lass uns da was machen, das ist interessant. Nur die Ulmer Presse, die hat, frag mich mal, wie viele Leute aus der Ulmer Presse sich für eine Filmpremiere in Ulm interessieren.
Ich würde sagen, das frage ich dich nach dem nächsten Check, denn wir reden schon wieder ziemlich lange. Ich würde sagen, dann gehen wir noch ein bisschen auf die Ulmer Themen ein, weil mich würde auch interessieren, zum Beispiel, wo dieser Film zum Beispiel gedreht wurde. Ich denke, da sind auch unsere Zuhörer dran interessiert. Also mich persönlich interessiert es immer sehr, wo wurde ein Film gemacht, und das ist natürlich hier im regionalen Kontext nochmal viel wichtiger. Würde ich sagen, machen wir nach dem nächsten Track. Was haben wir denn?
Wir haben gesagt, genau, Deborah Harry, Rush von Scarface.
Von Scarface, ja. Hey. Die Plattform hier bei Radio Free FM, die über die Hälfte haben wir hier auch schon wieder rum, geht einfach richtig schnell, wenn man einmal ins Schwätzen sozusagen gekommen ist. Bei mir zu Gast Florian Schröder, Filmemacher von Nagira. Ja, wir wollten die Frage klären, wie denn hier so die Rückantwort von den Medien war. Wie
haben die richtige Antwort lautet null.
Null?
Die richtige Antwort lautet null. Also es hat wirklich niemand interessiert. Ihr habt euch gemeldet, wolltet was machen, und von der Südwestpresse hat sich auch jemand gemeldet. Aber sonst hat es niemand interessiert.
Okay. Kann man vielleicht auch so ein bisschen erwarten hier, oder? Ich weiß nicht, also mich wundert das jetzt nicht.
Es ist natürlich schon ein bisschen so frustrierend, wenn du denkst, naja, wir haben jetzt einen Film gedreht in Ulm, 90 Minuten gehen, wir gehen ja da auch bundesweit auf die Filmfestivals
mit. Okay.
Ja, also, und die Amis melden sich und schon cool und so. Ja, aber halt Ulmer Presse, so, ja. Vielleicht ist in Kirchbierlingen ein Apfelkischle umgefallen. Wir haben keine Zeit. Aber es macht nichts aus. Also wenn man dann sagt, ja, jetzt guck mal, jetzt ist schon sauer, weil sich niemand. Nö, ist es nicht. Also ich mache schon 10 Jahre in Ulm Sachen und ich bin das gewohnt, dass da sich niemand meldet und sagt, wow, cool, du machst einen Film so oder du machst dieses oder jenes, das interessiert halt nicht. Damit muss man klarkommen. So, das ist der Ulm-Kontext.
Da hast du. Das Problem hatte auch schon vor 60 Jahren da die HFG Ulm, anerkannt und einfach hier in Ulm, was machen die denn da oben auf dem
Kuhberg? Ja, eben. Das ist halt so ein Ding auf jeden Fall. Die Ulmer Schule, so unter den Designern, halt natürlich der Killer. Ja,
klar.
Aber wenn der Albert Einstein mal am Ulmer Münster vorbeigelaufen ist, gibt's da halt natürlich. Du weißt ja, was ich meine. So. Auch eigentlich ist schnurzpiepegal. So. Es ist halt so eine Sache, die ganz witzig ist, wenn man das mal so sagt. Ja. Ja. Aber das juckt trotzdem niemanden und da können wir quatschen, wie wir wollen. So ist es halt.
Du hast dieses ziemlich begrenzte Budget von 3.400 Euro. Gab es da irgendwie noch, du hast jetzt schon gesagt, so, man braucht dann irgendwelche Filmunterstützer. Gab es da irgendwelche finanzielle Unterstützung? Hast du das alles allein gestemmt?
Das habe ich allein gestemmt. Also durch eine verkaufte Masters of the Universe Sammlung. Wer das kennt vielleicht, das ist halt immer ganz schwer, wenn ich irgendwas sage, weil das die meisten immer denken so, was? Aber es ist eine Action-Figuren-Serie der 80er Jahre, die coolste, die wahrscheinlich jemals hergestellt wurde. Und die hatte ich alle ohne Kratzer tipptopp. Und irgendwann dann fiel eine runter und ich dachte so, jetzt kaufe ich die nicht nochmal alle. Also den kaufe ich nicht nochmal. die Lücke fülle ich nicht, jetzt verkaufe ich alle. Okay. Und das war dann das Geld für den Film, wo ich dachte, ja, dann also, jetzt machen wir einen Film. So, das war ein Zeichen, richtig. Als der Gwildor, wer es weiß, wer es runtergefallen ist.
Okay, ja. so weit bin ich dann da doch ein
Thema. Ja, das ist so ein He-Man-Kumpel. Ja, und der ist runtergefallen, das war der Startschuss dann. Okay. Und eine Förderung, also ich hätte mit Sicherheit, glaube ich, auch keine gekriegt, glaube ich. Aber eine Sache, die ich glaube, die kann ich nicht behaupten, das ist halt so. Und es hat auch so funktioniert. Es war auch echt so, dass ich gesagt habe, so, ich will in Zukunft weiter Filme machen. Ich will jetzt die Competition. Mhm. Ich will das jetzt wissen. So, kann ich das mit so wenig Kohle machen? Kann ich das selber machen? Kann ich das produzieren, das Drehbuch machen, die Regie machen, den ganzen Klimbim bis auf irgendwie die Kaffeetasse, die im Bild steht? Kann ich das alles so organisieren, so machen, dass es praktisch das maximalst beste Ergebnis erreicht? Ja, und kann ich das überhaupt? Also ich finde es immer ganz cool, wenn du mit irgendwas anfängst, wenn du dich dann gleich so mit dem Allerschlimmsten anlegst. Ja?
Film in Spielfilmlänge. Ja, klar.
Das finde ich ist eine gute Herangehensweise, wenn du sagst, ich will einen Film machen, dann bürde ich mir eine Sache auf, die eigentlich fast unschaffbar ist. Dann fange ich da an und dann, ich muss ehrlich sagen, so super chillig bin ich nicht. Also ich, als wir gedreht haben, war ich teilweise echt schon auch am Kollaps. Ganz klar, ich meine, das ist normal.
Ja, klar.
Und aber dann sehe ich, okay, wie weit komme ich?
Würdest du den Film nochmal so machen?
So nicht, nein. Also das war wirklich einfach krass. So, das alleine in den Film zu machen, das ist eine Sache, daran kann man glamourös scheitern, würde ich fast behaupten. Es hat funktioniert, natürlich auch wegen dem guten Team und den Leuten, die dabei waren. Das muss man auch sagen. Alleine ist er letztendlich dann doch nicht entstanden. Ich hatte die Schauspieler, war ich mit allen sehr zufrieden. Wie gesagt, my right hand man, den Bernhard Seid, der war dabei. Das hätte ohne die auch nicht geklappt. Und das hat perfekt harmonisiert in den 18 Drehtagen, hat die Sache funktioniert. Aber so würde ich den Film nicht mehr machen. Aber nicht, weil ich nicht mit dem Ergebnis zufrieden bin, sondern einfach, weil das einfach ist. Schon richtig krass war. Also da war ich einen Monat lang so am Burnout. Also ich hatte das...
Jetzt hast du aus den Erfahrungen gelernt.
Auf jeden Fall, da habe ich viel draus gelernt und ich weiß, wie weit ich gehen kann, wie belastbar ich bin, wenn es darum geht. Und jetzt kann ich für mich selber sagen, ja, ich glaube, ich kann Filme machen.
Du glaubst, du kannst Filme machen. Gibt es denn dann schon irgendwie jetzt gleich wieder irgendwas in Planung oder lässt du jetzt erstmal so ein bisschen
auf dich zukommen? Ich bin nicht jemand, der so sagt, ja, jetzt bin ich fertig mit was, jetzt mache ich erstmal Pause. Okay. Sondern ich bin eher so, wo dann sagt, ja, jetzt geht's ja schon richtig los. Und also ist auf jeden Fall ein Drehbuch gerade, es wird Ende November fertig. Das wird eine Sache sein, die, so Gott will, eine Förderung bekommt und auch anders gar nicht machbar ist.
Okay.
Also so einen Trash-Grindhouse-Kontext kann ich machen mit wenig Geld. Aber das nächste Projekt muss auf jeden Fall, da muss Geld da sein. Ja. Okay. Und ein Musikvideo für mein kommendes Album ist auch schon geschossen. Ist also praktisch schneidebereit. Ein zweites wird kommen, denke ich, Januar, Februar.
Da führst du dann auch selbst Regie?
Ja, oder? Das mache ich selber.
Okay.
Das könnte ich gar nicht, glaube ich. Also wenn irgendjemand anders so, das jeder, der mit mir schon mal was gemacht hat, der weiß, das gar geht nicht.
Okay.
Und also dieses Musikvideo und noch ein Kurzfilm, da wo wir gerade schon so gucken, ob man da eine Förderung machen kann. Aber also ich weiß, dass es auch ohne die Förderung ginge.
Okay.
Also es ging auf. Falls jemand zuhört, der sponsern will, 2,5 brauchen wir.
2,5, ja. Okay.
Mit 2,5 gut. Machen wir das.
Ja, ich kann dann auch den gleichen Betrag nochmal für FreeFM drauflegen.
Wir brauchen alle Kohle. Ja, so ist es halt. Das ist ganz klar. Wenn man die Kunst ist eigentlich. Ja, man sagt ja immer, das ist ein brotloses Gewerbe, Kunst.
Ja, klar.
Aber die macht sich nicht von selber, weder Radio noch Filme noch sonst was.
Genau. Ich würde sagen, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was für Location du denn so hattest und so weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann frage ich dich das.
Genau.
Was haben wir denn?
Wir haben Dynasty Crisis, ich weiß nicht, wie man es auf Französisch ausspricht, Faust 72, wahrscheinlich Faust, ich kann es leider nicht, Faust 72 von Ocean's 12.
Wir sind Ulmer Lokalsender, du hast hier in Ulm Film gedreht. Wo hast du denn wirklich hier so deine Filmszenen gedreht?
Also wir haben gedreht in Wieblingen im Kloster.
Okay.
In der hervorragenden altbarocken Kulisse des Bibliothekssaals.
Kann man, glaube ich, auch im Trailer sehen, gell?
Ja, also es ist halt echt super und man sollte sich das auf jeden Fall mal so angucken, wenn man in der Nähe ist. Echt toll. Und wir haben einen Milliardär, ist der Böse. Ja? Und der braucht natürlich so eine Kulisse.
Klar.
Ja. Und im Bethesda-Krankenhaus waren wir dann im Dance Art, heißt es. Das ist eine Tanzschule, glaube ich. Dann in der, also wir hatten viele Kulissen gebaut. Also da jetzt zu sagen, wo wir die gedreht haben, ist, glaube ich, bringt nichts.
Ja,
also wir haben zum Beispiel ein Bundeswehrstabszelt in der Reithalle aufgestellt.
Okay.
Ja. Und
ihr hattet ja auch da teilweise irgendwelche Fahrzeuge und so weiter. Wie macht man das mit einem 3.400-Euro-Budget?
Mit Überredungskunst.
Mit Überredungskunst?
Ja, mit Überredungskunst.
Bekannte also, da oben in der Kaserne, oder?
Es ist, das möchte ich nicht verraten, weil das mich jetzt alle gefragt haben, so, ja, woher kriegst du einen Armeestab? Das sage ich nicht.
Okay, das sagst du nicht. Okay, gut.
Aber es funktioniert. 0 Euro Kostenfaktor. Hat echt funktioniert.
Da ist vielleicht auch der Vorteil von Ulm, da man doch dann so nach einer Weile die Leute
kennt. Ich kenne selber sehr viele Leute und es ist letzten Endes ist die Frage immer ganz banal. Du hast ein Problem, was brauche ich, wo kriege ich es her und wie kriege ich es her, dass es nichts kostet.
Ja.
Das ist die drei Fragen, wenn man das knackt, dann hat man sein, was man braucht.
Das hilft für vieles, so arbeiten wir hier im Radio, so arbeiten, glaube ich, Clubs.
So arbeitet Leute jeder, kriegen, also so das ist ganz regulär und ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall mich auch bei allen Leuten bedanken, die uns da geholfen haben, weil ich erachte das nicht als selbstverständlich. Also es ist wirklich so, dass es Leute gab, wo ich dachte, ja klar, da komme ich und sag, komm, wir machen da einen Film und so, wirklich eine banale Sache, so, ja, nein, ja, und bei Sachen, wo ich dachte, jo, das wird schwer, ja, da war das super cool.
Okay.
Also, es ist wirklich, es gibt da nicht irgendwie so, wenn man denkt, ja, ich komme da jetzt, ja, mit meinem Film, und dann sagen alle, Spitze, cool, ja. Jetzt geht's los, ja. Nix da. Mhm. So einfach ist es nicht. Und dann muss es natürlich halt auch noch funktionieren. Kann die Technik da sein? Sind die Schauspieler, wie transportiert, weil ich bin nur, wie gesagt, halt alleine, ja? Und wie transportiert man die Schauspieler? Wie funktioniert, also das sind halt die Faktoren Zeit, Technik, das spielen da auch eine sehr große Rolle drin.
Wie bist du an die Schauspieler gekommen? Ich meine, so einen Film kann man ja nicht einfach mit Kumpels besetzen.
Ich war an der ADK oben. Und habe da gesehen den Christian Peters, jetzt fertig oben an der Schule, so wirklich geglänzt hat er in Bernhard Wickis Die Brücke. Ja, war das von Bernhard Wickis der Film, glaube ich. Ja. Die Brücke, egal.
Ja.
Also bei Die Brücke war er und ich dachte so, okay, das ist mein Kommissar. Ja. Und über ihn hat sich das dann ergeben, dass der Dirk Linke, der sitzt in Rumänien, der Henry Braun, Sven Kloß, so irgendwie zusammengecastet wurde. Der japanische Professor, der Akira Kurosawa, das ist natürlich auch eine Ehrverbeugung vor dem Regisseur Kurosawa. Das ist ein Kumpel von mir, der halt aber 28 ist und nicht 50. Der hat die Maske einiges machen müssen. Und der Christian Hageleit ist der Bösewicht. Er, meiner Meinung nach, er brilliert in der Rolle. Ist nach wie vor, sage ich, so wie auch die anderen natürlich, aber der Christian Hageleit ist ja offiziell jetzt nicht Schauspieler. Ja. Und ist wirklich echt sehr cool, also Hammer.
So. Da kann man sich mal überraschen lassen, wie das dann wirklich rüberkommt.
Es gibt da so eine kleine Hommage an das Arte Kunstprogramm,
okay. Ja,
sag ich mal, beziehungsweise auch so / Schlingen Sie Weske Theaterinszenierung. Und da hat der Christian wirklich ganze Arbeit geleistet, so.
Okay.
Also mal guckt euch den Film an, dann wisst ihr, worüber wir sprechen.
Ja, kann man den auch irgendwie nochmal angucken, wenn er denn, wenn man denn morgen am Samstag keine Zeit hat, ihn anzuschauen?
Es ist, also wie gesagt, bei den Festivals haben wir ihn jetzt mal angemeldet. da kann ich nichts dazu sagen, ob der jetzt da genommen wird oder nicht. Das liegt nicht in meiner Hand. Das ist halt wirklich, das Problem ist eigentlich so, jetzt, wo ich sage, ja, ich habe mit 3.400 Euro einen Film gemacht, sagen, ja, das ist ja gut, das ist ja Hammer, ja. Es bringt mir aber bei den Festivals nichts, weil bei den Festivals, dort laufen richtige Budgetfilme, ja. Es macht in Deutschland niemand mit 3.400 Euro einen Film. Also es gibt da natürlich schon, ich bin auch nicht der Einzige, aber ganz, ganz wenige nur. Und da ist es halt so, dafür gibt es keine Festivals. Ja. Für fünf Filme, die im Jahr rauskommen, brauche ich kein Festival machen. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir da bei den Festivals doch eher schlechte Karten haben. Aber US, also wie gesagt, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Die US-Leute fahren da drauf ab. Die haben jetzt eine Pressekopie und die von einem US-Verleih war die Aussage jetzt so, dass wenn der Film so ist, wie der Trailer verspricht, die das für den US-Markt kaufen. Und das ist halt natürlich Hammer.
Cool. Das ist cool, ja.
Ja, gegebenenfalls nachsynchronisieren und es dann in Amerika rausbringen. Das ist halt natürlich schon okay. Also wie gesagt, ich bin nicht unbedingt so ein geborener Optimist, der immer sagt, ja cool, jetzt warten wir der Dinge, die da kommen, aber das ist halt so, was in der Pipe ist bei uns.
Okay, gut. Ja, jetzt sind wir jetzt hier auch schon wieder 16.50 Uhr, die Zeit rennt. Jetzt ist immer so eine Frage in so Interviews, gab's irgendwie so eine Geschichte, die einfach so voll erwähnenswert ist, weil es einfach richtig lustig war oder
sowas? Ja, das gab's auf jeden Fall. Also es gab eine Sache, die war so, dass man sie erzählen kann, das ist echt cool. Also wir hatten folgendes Szenario, es war bei Nacht, zwei Autos parken praktisch mit den Fronten aufeinander zu, sodass wir einen konzentrierten Lichtkegel okay. haben, weil wir wirklich am Arsch der Welt irgendwo an so einem Ackerwaldstück, wirklich am Arsch der Welt, einfach halt auch kein Licht hatten. Ja. Und die Szene, die zu drehen war, war folgende. Zwei Jungs mit so Plastik AK-47 in so Maleranzügen, was halt so ein Inkubationsanzug darstellen sollte. Und zwei Jungs mit Bomberjacken und Skimasken. Ja, sitzen okay. in dem A6.
Okay.
Ja, und also es ist im Film, wie gesagt, das war zu drehen. Und wir haben dann da gedreht und es war halt arschkalt und irgendwie so, wir bauen kurz um, die Szene war drin und so, wir stellen das Licht woanders hin. Also Licht ist natürlich halt für Film nie ein Autoscheinwerfer.
Ja,
nicht.
Ja.
Aber mussten wir halt machen. Und auf jeden Fall, wir waren am Arsch der Welt, stehen da mit so Plastik AK-47, dieses russische Ding halt. Ja. Und die Jungs mit den Skimasken, so, ja, wir gehen einen rauchen, also alle so da gestanden rauchen, währenddessen haben die Autos so umgeparkt, auf einmal kommt ein Auto, so übelst schnell, so diesen Schotterweg entlang und wir so, oh Gott, was passiert denn so? Und da war ja gerade das Licht aus in den Autos. Und so, was ist da los? Und das Auto hält so, das Fenster geht runter, sind fünf Jungbauern. Also fünf Jungbauern, wutentbrannt, gucken mich an und sagen, was macht ihr da? Und ich war echt auch perplex so. Und bevor ich was gesagt habe, sagt der andere so, ladet ihr wieder Schotter auf, ey, zum Acker. Und bevor ich was sagen konnte, machen die anderen plötzlich so, das Licht an dem Auto an, ja. Und folgendes Szenario halt, zwei mit Skimasken und Waffen, zwei Jungs mit einer AK-47 und zwei Luxuswegen am Arsch der Welt bei Nacht. Und die Jungs waren wirklich kreidebleich, sofort. Also das sagt man immer, man wird kreidebleich. Ich habe das für eine Redewendung gehalten, ist es aber echt nicht. Und wir haben das denen natürlich dann erklärt, so. Und, aber halt super witzig, weil die echt dachten so, okay, wir sind bei den allerhärtesten Russen, Mafia-Leuten, da jetzt in einen Deal reingeplatzt. Scheiße. Das war auf jeden Fall das Witzigste.
Okay, ja, das sind dann so die kleinen Geschichten, die das Leben schreibt. Ist dann aber auch noch irgendwie, ja, nochmal, also wenn ich diesen Film wirklich nochmal haben will, gibt es dann auch eine DVD für Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist durch meine Tätigkeit als Musiker habe ich halt Vertriebsmöglichkeiten. Also sprich, ich kann die DVD ohne große Probleme jetzt in den Müller kriegen oder den Promarkt.
Okay.
Diese DVD wird es geben, auf jeden Fall. Aber erst nach diesem Premierenjahr, sagt man, der ist erstmal so ein Jahr auf den Festivals. Dann, was die Amis machen, wenn die ein dementsprechendes Angebot machen, natürlich, das ist, was die machen, ist mir dann egal. So, ich verkaufe den auf jeden Fall für dementsprechendes Geld. Und wenn irgendwelche Ulmer Kinos mal sagen, naja, wir haben ein Interesse dran, wir machen das. Weil es war wirklich so, dass jetzt am Tag so 3-4 E-Mails kommen, wo Leute nach Karten fragen. Und das ist natürlich auch für mich, mich freut es natürlich auch sehr, dass die Resonanz dementsprechend auch ist. Und vielleicht, also an mir soll es nicht scheitern. Den kriegen die für umsonst. Wenn den jemand sehen will, soll die den angucken. Das ist kein Ding.
In einem anderen Kino dann nochmal
zeigen. Irgendwo in einem anderen Kino halt. Und ja, wie sie wollen. Es kommt da drauf an natürlich, ob da jemand jetzt Bock hat, es zu machen. Aber ich gehe schon schwer davon aus. Also ich habe von 2 Kinos in Frankfurt 1 und 1 in, ich glaube, Karlsruhe war es, die schon gefragt haben, ja, so können wir den auch mal machen und so. Das sind halt so kleine Programmkinos und da ist es ja, passt es wie die Faust aufs Auge.
Wie hast du den aufgenommen? Auf welchem Medium ist das dann ein großes Problem, den hin und her zu transportieren?
Es könnte funktionieren, wenn vor Ort ein Rechner steht, dann kann man das als unkomprimierte AVI dann reinschleusen, digital. Das Ding ist so, ist leider nicht auf HD. HD ist halt gerade das, was in den großen Kinos den Ton angibt. Und aber ohne weiteres von einer DVD oder halt vom Mini-DV-Band, wo man das von der Kamera digital dann auch reinschleusen kann. Es funktioniert schon. Wenn man ein ganz klein bisschen Ahnung hat, ist es kein Thema.
Ganz klein wenig Ahnung. Okay, ich hoffe, unsere Zuhörer und haben jetzt ein klein wenig mehr Ahnung
über den Film. Wir können auch noch, damit es so ein bisschen interaktiv wird, die Sendung, und der Zuschauer sich auch ein bisschen noch mit einbringen kann, nun folgende Filmmusik, oder? Jetzt kommt Musik.
Jetzt kommt Musik, weil wir wären eigentlich schon wieder am Ende der Sendung angelangt.
Wer erraten kann, also es ist wirklich nicht leicht, ist echt nicht leicht, wer jetzt erraten kann, von welchem Film die Melodie ist, der soll anrufen und kriegt 2 Gästenlisteplätze für die Aftershow.
Nochmal 2 Gästelisten, das ist doch eine coole Sache. Okay, also dann ruft ihr jetzt an, sobald die Musik läuft, 0731 für Ulm 938-6299. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bei mir zu Gast war Florian Schröder. Meine Wenigkeit war Fabiano Nitsch. An der Technik saß Renate Boden. Und jetzt lassen wir den Track laufen.
Anrufen. Ich möchte mich noch bedanken fürs Kommen. Klar. Vielen Dank.
Ja, kein Problem.